der Bedarf an Musik in der Werbung wächst exponentiell. Das ist dann unser Job, auch zu erklären, was ist denn der Wert eines Künstlers und was ist der Wert eines Bekannteren oder eines Songs, der auch da draußen ist, den du auch so hören kannst und den auch in der Kampagne zu nutzen. Das ist dann unser täglich Brot, das so auch nahezulegen, weil das ist natürlich etwas, was man nicht so richtig messen kann, aber schon enorm da ist und auch die Kredibilität einer Marke, da sind wir wieder bei Markenstrategie, total unterstützt. Das ist das sogenannte Persönlichkeitsrecht in der Musik. Also da hat jeder Komponist und auch jeder Interpret das Recht zu sagen, ich möchte das nicht. Und das ist auch gut so. Also, aber das heißt auch, die müssen auch persönlich zusagen, ob diese Nutzung für sie okay ist. Und das macht es natürlich höchst komplex.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Director Music and Audio ist Julian Krohn bei der Agentur Scholz & Friends. Wie er da hingekommen ist und was er dort eigentlich macht, habt ihr schon in der ersten Folge gehört. Falls ihr die noch nicht gehört habt, holt das gerne nach. Thema Takt findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. In dieser Folge geht es unter anderem um die Entwicklung und Zukunft des Werbemarktes. Potenzial von Musik in der Werbung, insbesondere durch TikTok, aber auch Female Producer und Diversity in der Musikindustrie. Außerdem geht es um Julians eigenen Podcast, Showdown, der Feierkultur-Podcast. Folgt dem überall, wo es Podcasts gibt, genauso wie Thema Takt. Wir freuen uns beide über eure Bewertungen bei Apple Podcast und oder Spotify. Schickt diese Folge einer Person, die sich dafür besonders interessieren könnte. Das würde mich freuen. Jetzt aber viel Spaß beim Interview. Wobei man ja denken könnte, wenn Red Bull sagt, hier, wir lassen das jetzt, dass der Zug abgefahren wäre oder sowas. Aber du siehst eher, nee, die hätten da durchaus mit weitermachen können, jetzt übernehmen andere halt das Feld.
Das ist ehrlicherweise der ewige Kampf von Musik um die Daseinsberechtigung, der ja in vielen, vielen Bereichen herrscht. Nehmen wir mal den Printbereich. Alle Magazine haben aufgegeben, mehr oder weniger. Kann man wirklich an 2, 3 Händen abzählen, wer da alles Konkurs gegangen ist. Da gibt es nichts mehr. Blogs auch. Also, ne, also so in all diesen Bereichen hat es Musik schwerer, weil Musik kostenlos geworden ist und Musik so ein Gut geworden ist, so ein Service, wo die Leute vielleicht maximal den Namen ihrer Playliste kennen, aber nicht mehr die Namen der Songs und die Namen der KünstlerInnen. In bestimmten Zielgruppen natürlich ist das so, aber das ist so die Entwicklung und das ist natürlich bei Marken jetzt auch nicht ganz im Verborgenen geblieben. Auf der anderen Seite, und das muss man auch nochmal sagen, Musik ist im Bereich der Vermarktung oder der Agenturen und der Werbung auch in Konkurrenz zu Sport. Oder Gaming oder sowas. Ne? Worauf setzen wir jetzt unser Budget? Ja. Und das macht natürlich Sinn, da auch genau hinzuschauen, was für eine Marke dann Sinn macht. Auf der anderen Seite ist sozusagen, es ist für Marken wichtiger denn je auch, sich im popkulturellen Bereich zu verankern und dort auch stattzufinden, weil die Kanäle für Markenwerbung und für Markenkommunikation sich extrem verändert haben. Du hast halt nicht mehr diese eine Gießkanne Fernsehen und dann sehen es alle, sondern du musst jetzt viel diverser, diffiziler rangehen ans Werk und hast dann Social Media natürlich, aber hast dann vielleicht jetzt auch sowas wie Musikstreaming und so, wo man auch stattfinden kann und da bilden sich immer also neue, spannende Konzepte und Konstellationen heraus. Jetzt, weiß nicht, in den letzten Jahren, Monaten, ja, war das vielleicht dann auch doch sowas wie Uber Eats, die da ein bisschen anders rangegangen sind. Jetzt ja auch gerade haben wir eine Kampagne beendet mit oder released auch mit David Hasselhoff und Nura.
Okay.
Auch für Uber Eats. Oder auch dann sowas wie Shiagu und Aldi, die irgendwie, wo dann plötzlich Shiagu auch einen Track released, wo es auch um Aldi geht, wo du merkst, aha, werden jetzt die Marken auch schon Teil von den Songs. Und das sind so ein bisschen so die Entwicklungen, die jetzt gerade passieren, wo so neue Wege gesucht werden und das für Markenkommunikation total spannend ist.
Mhm.
Auf der anderen Seite auch für Künstler vielleicht normaler wird. Also auch dazu sagen, ja, ich muss jetzt gucken, wo ich bleibe. Die Streams reichen nicht als Einnahmequelle etc. Und es ist ein großer Bereich, der auch mittlerweile für mehr Leute denn je okay geworden ist, damit auch sein Geld zu verdienen und dann auch coole, neue, kredibile Wege zu finden, gemeinsam zu kollaborieren, was nicht immer gleich verpönt sein muss.
Du hattest noch ein Beispiel vorhin genannt, war auch Shirin David und McDonald's. Da hattest du auch mit dran gearbeitet oder waren das die Kollegen?
Ja, also genau, also auf jeden Fall mitgearbeitet, aber jetzt nicht so im Lead oder irgendwie mit beim Dreh gewesen oder so, sondern da das so eine Kollaboration hat ja immer sehr, sehr viele Aspekte und unter anderem bei ihr geht es dann wirklich um Mitwirken, also der Performance-Aspekt, sie als Testimonial in der Kampagne und wo ja auch ein Musikvideo nochmal zusätzlich gedreht wurde und so. Und dann zum Beispiel auch der Song, der dann auch Teil der Kampagne ist, wo es nochmal ganz viele andere Stakeholder gibt. Da muss dann mit dem Label, mit Verlagen gesprochen werden und da muss dieser auch nochmal neu aufgenommen werden. Ja. Der wurde nochmal neu für die Kampagne recorded etc. Also da gab es viel Abstimmungsbedarf und also das ist, finde ich, ein super Beispiel für so zwei sehr starke Marken, also Shirin und McDonald's, die sich auf Augenhöhe begegnen und man dann auch Erwartungshaltung betreiben muss, beidseitig. Mhm. Was ist die Erwartungshaltung gegenseitig und dort viel Abstimmung notwendig ist und genau.
Das hattest du auch genannt als mögliches Thema Erwartungshaltung von Artists. Was genau meinst du denn damit? Also was erwarten Artists jetzt von Werbung, Kollaborationen?
Ja, ich glaube, Erwartungshaltung kann man beidseitig sagen. Ne? Also ich glaube, das Wichtigste ist, also finde ich eher nochmal wichtig, die Erwartungshaltung von Marken daran zu arbeiten, dass da nicht immer sozusagen, also dass da eine Lockerheit entsteht, zu sagen, künstlerische Freiheit ist okay, Unabhängigkeit ist okay, Polarisieren ist okay. Wir als Marke können auch mal Dinge ausprobieren, wir können auch mal Risiken gehen. Das finde ich da unheimlich wichtig. Und auf künstlerischer Seite, vielleicht genau das Gegenteil zu sagen, ich habe auch Bock, mich einzubringen, ich habe auch Bock auf Kommunikation hinter und vor den Kulissen und ich mache mich auch sozusagen auf meiner Seite ein bisschen locker und auf und offen für die Brand und deswegen ist es so wichtig, die Erwartungshaltung, meine ich, im Vorhinein zu klären, nämlich zu sagen, wofür machst du es jetzt? Machst du es, weil du dahinter stehst? Beide Seiten. Oder macht man es jetzt vielleicht fürs Geld oder so, weil es soll schon Spaß machen. Es soll beiden Seiten Spaß machen, das ist wichtig. Mhm. Und gerade wenn man jetzt von so Marken wie McDonald's oder ähnlichen spricht, das ist schon wichtig, dass dann irgendwie auch beide Seiten im Vorhinein sagen, wir finden es cool, wir glauben auch, wir mögen das Produkt und wir stehen dahinter und haben nicht dann im Nachhinein irgendwie ein Problem mit irgendwas. So, und das verstehe ich auch. Also, ne, fair enough. Aber das muss dann vorher geklärt werden.
Mhm. Noch zu Uber Eats, das ist ja, glaube ich, dann sogar zweisprachig, oder? Wenn ich mich nicht erstmal essen und dann Gotta Eat ist da auch noch drin, oder? Oder sind es zwei Versionen oder zwei Artists? Ich habe es jetzt nicht so im Kopf und also einfach, weil das ja ein Punkt war, den du vorher angesprochen hast, gibt es wahrscheinlich auch nicht so oft, ne, dass dann, falls es ein Song sein sollte, dass dann direkt drauf geachtet wird, komm, lass doch einfach international Englisch und deutschsprachig gehen.
Ja, das war aber auch nicht das Anliegen. Also es war nicht das Briefing, das ist einfach so passiert und war dann einfach super cool und hat einfach gut funktioniert und aber natürlich, ja, also das ist, da war auch das Besondere, da wurde auch ein Musikvideo gleich mitgedreht und der Song veröffentlicht von ihr und das muss dann auch zu ihr passen, also das ist dann auch allen bewusst, wenn ein Song von einem Künstler parallel veröffentlicht wird, dann ist das kein Markensong, das ist ein Künstlersong und das muss schon dann passen, das sind dann die Künstlerkanäle und ich glaube, das Englische war dann zum Beispiel auch eher ihr Ding, also das ist so, das war dann ganz organisch sozusagen was da und hat dann natürlich umso besser gepasst, also so. Und jetzt stimmt, jetzt sind wir gerade wieder mit Hasselhoff und Noor gerade wieder Englisch und Deutsch, aber natürlich mit einem weitaus bekannteren Song, da ging es ja um If You're Looking for Schnitzel.
Okay, den habe ich noch nicht gesehen, gehört.
Ja, das können wir doch mal in die Liner Notes packen, den die Langversion dieses Spots, da gibt es nämlich wirklich so ein 80 Sekunden Video und ja, ich meine, also wie gesagt, also ich glaube, Hasselhoff und Noor zusammen sagt schon alles, weil auf jeden Fall sehr besondere Konstellation.
Mhm, das stimmt. Ja. Und du hast vorher auch angesprochen, dass Fernsehen jetzt ja nicht mehr die Reichweite, nicht mehr den Stellenwert hat wie früher. Mir ist auch gerade Uber Eats sehr oft bei RTL Plus ausgespielt worden, als ich noch diese Werbeversion hatte. Muss dann zugeben, dass ich jetzt gesagt habe, irgendwann, aber vor allem, weil RTL meistens für RTL Plus Werbung macht, dass ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht das dritte Mal hier den Köppen sehen, wie er mir immer wieder dasselbe erzählt. Das finde ich tatsächlich immer recht schade. Auch damals noch bei MySpaß, dass die auch irgendwie, ich glaube, das wäre auch so ein Modell wie YouTube, die dann auch dreimal hintereinander den gleichen Versicherungsspot mir gezeigt haben, dass mich das immer sehr nervt, aber offensichtlich einfach daran liegt, dass es nicht genug Kunden gibt.
Ich glaube, da sind wir gerade in so einer Transitionsphase der Werbung an sich, der Werbeausspielung von TV in Richtung, wir nennen das übrigens Connected TV. Ja? Mhm. Das ist so ein bisschen auch der Versuch zu sagen, das ist ja immer noch TV. Da geht es eigentlich darum, auch um die Einnahmegelder auch so ähnlich hochzuhalten, künstlich hochzuhalten, wie im Fernsehen gezahlt wird, und zu sagen, das ist jetzt nicht Streaming, das ist jetzt Connected TV. Ja? Okay. Also und da sind wir gerade genau, wie du auch gerade meintest, in einer Transitionsphase weg von TV hin zu Streaming. Aber natürlich muss man sagen, wenn man es ausschalten kann, ne, dann passiert das halt auch. Das heißt, ganz viel Werbung kann man einfach jetzt mittlerweile abstellen. Und das ist natürlich eine neue Zeit, die Werbung selbst auch noch nicht so kannte.
Wobei jetzt ja dann relativ neu ist, dass dann Netflix, Amazon, Disney auch so Modelle, was ja auch cool ist, finde ich an sich, dass sie anbieten, hey, wir checken, dass auch nicht alle Leute so viel Kohle haben, jetzt hier 20 Streamingdienste zu bezahlen. Wir bieten euch jetzt deutlich günstiger an, aber dann müsst ihr halt mit Werbung rechnen und das ist ja auch okay. Ja. Nutze ich auch mittlerweile, weil bei Prime haben wir das zum Beispiel. Nervt zwar natürlich, reißt einen raus, aber ich bin so ein bisschen unlocker manchmal, dass ich dann, wenn Werbung ist wie früher, dann stehe ich halt auf und mache irgendwas und nach der Minute setze ich mich dann wieder hin, was natürlich der Werbetreibende nicht cool findet, aber für mich persönlich ist es dann halt ein ganz gute Unterbrechung sogar, manchmal einen Grund zu haben und meine Frau mich dann nicht angiftet, wie das sonst immer der Fall war.
Absolut. Es ist natürlich, also ich glaube, erstens sind wir da noch ganz am Anfang. Irgendwann wird es wahrscheinlich dann auch leider wieder 5 Minuten Werbeblock enden, potenziell, ne? Je mehr, ja, also ich glaube schon, dass wir da irgendwann auch wieder sind. Aber natürlich ist das Spannende, was ist der Unterschied? Die Algorithmen, ne? Also das heißt, eigentlich könnte dann für dich ausgespielt werden, was, ne? Also und das finde ich ist natürlich total spannend, dass man dann bestenfalls die Werbung sieht, die man gut findet. Ne, also das ist natürlich im Fernsehen ja nicht so, sondern dass man sagt, okay, cool, das ist genau mein Ding, das ist das Produkt, was ich liebe und so. Und das, glaube ich, das wird jetzt passieren und das, also dafür gibt's noch nicht genug gegenseitige Informationen und vielleicht auch noch nicht das Angebot, aber das ist, glaube ich, da wird's dann irgendwann total spannend, das auch in die Kreation einzubinden und vielleicht sogar, also den Rückkanal würde es ja sogar auch geben, also man könnte ja sogar damit spielen, wo die Personen gerade sind, welches Geschlecht sie sind, wann sie geboren sind, weil das sind eigentlich Informationen, die existieren und da wird's natürlich total spannend, auch in wo kann Werbung vielleicht irgendwann hingehen.
Ja, wobei ich persönlich jetzt noch nie richtig geile personalisierte Werbung bekommen habe. Also häufig, ne, durch Cookies hast du das Produkt dann schon. Also ich habe dann irgendwie vielleicht 3 Tage lang nach einem Staubsauger auf Amazon rumgeguckt, habe den dann gekauft und sehe dann aber halt immer noch Staubsaugerwerbung, weil ja, ich habe danach gesucht. Ja. So, das ist natürlich häufig und jetzt sieht man da natürlich, wenn man irgendwie frisch Vater wird, dann natürlich auch irgendwelche Sachen für Kinder, wobei da ist natürlich auch schwer genau zu finden, was könnte da jetzt richtig sein. Hat er das Bett schon, braucht er das und so weiter. Also ich habe selten Werbung jetzt gehabt, wo ich dachte, oh ja, da habt ihr mich erwischt. So,
ne? Ich muss sagen, im Social-Media-Bereich ist es immer öfter so, dass man, also beim Swipen sozusagen, dass dann schon immer wieder so Sachen kommen, wo man echt hängen bleibt und denkt, ah, und dann sich zurückhalten muss, da nicht zu bestellen. Und es ist natürlich auch, also wie du auch gerade beschreibst, es ist ja auch spooky, es ist ja auch jetzt nicht nur alles cool, dass man irgendwie denkt, hey, woher haben sie jetzt die Info schon wieder, was sie da an mich ausspielen? Aber ja, manchmal, ich muss sagen, auch mit den Informationen und den Cookies, manchmal finde ich es sogar auch okay, dass dann jemand eher besser weiß, was ich möchte, als es nicht zu wissen, weil Werbung ist ein gutes Thema. Ich habe lieber die Werbung, die ich mag.
Klar. Das auf jeden Fall, also da war ja auch gerade am Anfang Instagram grottenschlecht. Ja. Also ich weiß noch, was es da für unfassbar schlechte, irgendwie nicht optimierte Werbung gab, sondern halt einfach irgendwie draufgeklatscht, die Caption wir abgeschnitten, weil war einfach nur monetarisiert, also halt Geld draufgeschmissen, aber halt nicht wirklich Werbung. Und da war am Anfang ja Katastrophe. Jetzt gibt es natürlich schon, dass ich auch mal hochswipe, weil mich das interessiert. Aber letztes Mal zum Beispiel habe ich dann hochgeswiped und habe das Produkt nicht mehr gefunden, was im Clip war. Mhm. Habe sogar nochmal danach gesucht und habe es immer noch nicht gefunden. Dachte auch kurz, schreibe ich jetzt der Marke? Wo gibt's denn das Produkt da, was ich jetzt eigentlich interessant fand? Aber hatte dann doch irgendwie keinen Bock. Also klar kann ich mich nicht freimachen davon. Ich gucke dann schon mal rein. Ich kaufe jetzt nicht zwingend danach. Ne? Also ich glaube, davon kann sich jetzt auch keiner freimachen.
Also um da nochmal einmal kurz reinzugehen, weil jetzt gerade die Transitionsphase von Werbung grundsätzlich, oh, jetzt kommt sie richtig vom Himmel runter.
Ich glaube, das hört man nicht so krass.
Das trappelt am Fenster. Ja. Also diese Transitionsphase in der Werbung ist natürlich auch extrem stark im Social-Media-Bereich. Also wenn man da mal überlegt, wofür wird überall Musik genutzt werden und gebraucht werden. Also nehmen wir mal alleine TikTok. Man muss ja sagen, das geht gerade erst los. Also die Marken wissen jetzt natürlich alle, sie müssen da stattfinden, aber viele finden da trotzdem noch nicht statt und haben auch noch nicht das Rezept dafür, ne? Wissen auch noch gar nicht, wie sollen wir das machen und so weiter. Die wenigsten Marken haben da schon ihre eigenen Profile, ne? Das muss man sagen. Und wenn man jetzt mal in Richtung Instagram denkt, was da passiert ist, da hat jede Marke ihren Auftritt. Ne? Also das heißt, da ist noch ein Riesenpotenzial. Und der große Unterschied zu Instagram ist natürlich, dass TikTok alles Bewegtbild ist, meist inklusive Sound. Und das muss alles lizenziert sein. Das muss alles rechtens sein. Also da wird noch richtig was kommen in Richtung wir brauchen Musik für Marken. Und da bedarf es vielleicht dann auch irgendwann neuer Modelle, eine schnellere Form von Lizenzierungsmöglichkeit. Wir brauchen es ja, also bei TikTok braucht man es ja so fort. Da ist das System und die Struktur der Musikmarkt extrem schwerfällig, Songs anzufragen, lizenziert zu bekommen und so weiter. Da muss ganz viel passieren, aber ja, also das nur kurz zu der Transitionsphase von Musik in der Werbung.
Ja, man denkt, bei TikTok wird es einfach gehen, weil der Song schon da ist, aber man darf so bekannte Songs gar nicht benutzen, wenn man Werbung macht.
Genau, das ist das sogenannte Persönlichkeitsrecht in der Musik. Also da hat jeder Komponist und auch jeder Interpret das Recht zu sagen, ich möchte das nicht. Und das ist auch gut so. Also, aber das heißt auch, die müssen auch persönlich zusagen, ob diese Nutzung für sie okay ist. Und das macht es natürlich höchst komplex. Es gibt dann natürlich ein paar dann, oder vielleicht wird es irgendwann hinauslaufen auf so eine pauschale Freigabe, aber diese pauschale Freigabe für Werbung oder für bestimmte Produkte gibt es halt eben am Markt und rein rechtlich nicht. Und deswegen ist das halt höchst komplex, bei jeder kleinsten Nutzung freizugeben oder freigeben zu lassen. Und übrigens, nur um das mal erwähnt zu haben, deswegen gibt es auch so einen Nischenmarkt, das heißt, das sind Music Libraries, das sind sozusagen dann No-Name Tracks und Musik, jedes große Major hat sowas. Bei Universal heißt es zum Beispiel Universal Music Production Musik und das sind dann Tracks, die einfach nur Service sind, die du halt hörst und die das Richtige machen, aber keine Künstler dazu haben, sondern einfach die Tracks heißen dann Big Uptempo Build Up for Driving, ja sowas. Und dann hat man sozusagen so den perfekten, günstigen Song für seine Kampagne.
Und meinst du nicht, dass das langfristig einfach genutzt wird? Also ich habe einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass Sync Licensing, also eben so Nutzung in Filmen, Werbung, dass das nach und nach unter anderem durch KI, unter anderem durch Libraries, die TikTok selbst, die YouTube selbst schon zur Verfügung stellt, dass viele Leute, also der sehr großer Teil vom Markt halt nur Musik unter der Werbung haben möchte, damit da Musik ist, aber jetzt nicht, wie du speziell guckst, was passt da und so weiter, sondern ich bediene mich da, ich muss keinen anfragen, ich habe da so ein bisschen Plinky-Plunky-Musik oder so eine schöne Ukulele, der Klassiker und das war's, aber dass der Kuchen jetzt nicht unbedingt größer wird für die Artist, weil eben auch Netflix war auch ein Beispiel, dass es halt da auch zurückgefahren wurde, da einfach weniger Geld ausgegeben wurde. Hast du da den Überblick?
Absolut, das kann man so sagen. Also hast du richtig erkannt. Man muss aber natürlich dennoch erstmal statuieren, also dazu muss man sagen, diese großen Analysen und Zahlen im Sync- und Musiklizenzbereich gibt es leider in dieser Form nicht. Also hat auch damit zu tun, dass es so eine Grauzone ist und das ist auch so ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl, jetzt ketzerisch gesagt, auch von der Musikindustrie so ein bisschen gewünscht ist, dass nicht alle genau wissen, wie viel Geld ist da eigentlich drin und wer steckt sich eigentlich was ein auf der Seite, ne? Weil so bis was beim Künstler ankommt, also da kommt schon immer was an, aber natürlich gibt es auch viele, die da auch mitverdienen. dieser Gesamtkuchen der Musiklizenzierung etc., der wird ja schon gerade enorm größer durch die ganzen Streamings, durch die ganzen TikToks dieser Welt und durch, ja, durch Connected TV und so weiter. Also insgesamt der Bedarf an Musik in der Werbung wächst exponentiell. Und da kann man dann schon sagen, ja, vielleicht 60%, 70%, 80% wird irgendwann durch solche Formen von Library-Musik, vielleicht sogar KI, aber da sind wir noch weit von weg, weil rechtlich ungeklärt. Mhm. Und das ist immer das größte, ich habe vorhin gesagt, keine Risiken, also das ist das größte Problem für Marken. Sobald irgendwas rechtlich ungeklärt ist, können sie es nicht machen. Und deswegen, wenn 60%, 70%, 80% dieses aber stetig wachsenden Marktes abgedeckt wird, okay, weil die anderen 20%, die wachsen trotzdem auch. Also so und der Bedarf an Kooperation und an coolen Kollaboration, an cooler Zusammenarbeit und zwischen Künstlern oder oder ich möchte jetzt hier unbedingt einen tollen Song nutzen. Ich würde trotzdem immer noch sagen, dass es sich so anfühlt, als würde der immer noch steigen. Ja? Was man aber sagen kann, dass diese Menge an qualitativ hochwertiger, günstiger Servicemusik, Library, KI, es für Newcomer etc. schwerer macht, dort stattzufinden in der Werbung, weil man sich dann fragt, ich kann hier einen Song für 200, 500 Euro nutzen oder ich kann jetzt, ein Label bietet mir jetzt einen unbekannten oder mittelmäßig bekannten Act an für 20, 30, 40, 50.000 Euro. Da kommt man schon ins Denken, wenn der Song das Gleiche macht und dann tendiert es natürlich doch eher aktuell oft in diese Richtung, ich gebe weniger Geld aus, so. Aber es gibt schon genug Marken, die sich Gedanken machen und sagen, und das ist dann unser Job, auch zu erklären, was ist denn der Wert eines Künstlers und was ist der Wert eines Bekannteren oder eines Songs, der auch da draußen ist, auf den du auch so hören kannst und den auch in der Kampagne zu nutzen. Das ist dann unser täglich Brot, das so auch nahezulegen, weil das ist natürlich etwas, was man nicht so richtig messen kann, aber schon enorm da ist und auch die Kredibilität einer Marke, da sind wir wieder bei Markenstrategie total unterstützt.
Was ich noch fragen wollte, was du meintest, kein Risiko. Es ist ja doch das Risiko, dass du ein Songwriting-Camp machst und da kein Song entsteht.
Ja, das ist Normalität. Mhm. Also, weil das Ding ist ja, also jetzt egal für welche Kampagne man was sucht, das ist ja immer eine Nadel im Heuhaufen suchen. Es ist immer, also dafür den richtigen Künstler oder Song zu suchen. Wir haben ja Kampagnen wie jetzt gerade, zum Beispiel haben wir eine gemacht, AOK Rückenkampagne, ja, da also sehr, sehr lustige, humorvolle.
Du kannst auch Rap nutzen.
Nee, ja, aber. Aus Rücken. Genau, aus Rücken. da merkt man dann, wie speziell man manchmal suchen muss, dass ein Song jetzt dafür passen muss, der genug Humor hat, das Thema vielleicht hat und so weiter. Und es ist immer Nadel im Heuhaufen. Und was wir aber machen können, ist, dass die Möglichkeiten, dass etwas zum Erfolg führt, möglichst groß halten. Und das macht so ein Camp, dass wir sagen, wir können schon mal die Vorauswahl der Beteiligten, wir können das Briefing möglichst gut machen, wir können alle zusammenbringen, alle die für Entscheidungen notwendig sind. Und das macht so ein Camp möglich. Und deswegen kann man sagen, hier ist die Wahrscheinlichkeit einer Songfindung größer als in einem Prozess, wo ich jetzt einen Aussand mache und dann an alle gehe und dann mir 1000 Songs anhören muss und trotzdem den richtigen Song nicht dabei habe, weil es vielleicht die Gegenseite zum Beispiel auch nicht versteht, weil man nicht genug Informationen hat. Und das macht so ein Camp so toll, dass du vor Ort bist, erzählen kannst und vielleicht das dann alle verstehen und du einen Austausch hast und so weiter. Mhm. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit da höher. Und das ist eigentlich das, was zählt. Also es ist höchst normal, dass du nicht, dass etwas, also dass nichts dabei ist. Aber wenn man schon was dabei hat, dann ist es ein Riesenerfolg und da geht es ja auch um eine tolle gemeinsame Partnerschaft oft und um einiges an Budget etc. Und deswegen, man muss sagen, wir haben eigentlich immer was dabei in einem Camp. Okay. Wir hatten jetzt also ein Beispiel da, wir hatten in Tallinn, in Estland letztens ein Camp für eine internationale Fanta-Kampagne. Und da hatten wir auch noch andere Briefings dabei, aber die Kampagne ist eine Woche später erschienen und da hatten wir Beteiligte dabei an dem Song auch. Die haben noch nie was von diesem Bereich gehört, die wussten gar nicht, dass es das gibt und sind dann da aus Zufall mehr oder weniger reingeraten. Die haben sich beworben für das Camp, also öffentliche Ausschreibung. Und sowas ist dann auch, macht einen total froh, dass sowas dann möglich ist.
Und vorher hatte ich auch ein Projekt gemacht, und zwar Wenn ich gehen muss mit Tour. Ja. Also zumindest mal als dein Lieblingsprojekt genannt, ist es jetzt immer noch.
Doch, es ist absolut. Also weil es einfach nach wie vor extrem relevant ist. Dazu muss ich kurz ausholen, was wir mit der, es ist ja eine Kreativagentur, in der ich arbeite, Scholz & Friends. Und was wir sehr gerne und oft und machen und auch für sehr, sehr wichtig befinden, ist unsere Arbeitszeit auch pro bono für wichtige, auch politische Projekte einzusetzen und da dann auch gemeinsam dran zu arbeiten, insbesondere dann auch mit Musik. Und das hier war ein Projekt von CI, einer Seenotrettungsorganisation für Flüchtlinge in Not, die sozusagen übers Mittelmeer kommen, die ich glaube mittlerweile auch nur noch ein Boot haben. Und uns gefragt haben, ob wir ihnen für sie sozusagen eine Kampagne machen wollen oder ihnen helfen können, um für Spendengelder zu trommeln. Und und da war der Ansatz auch zu sagen, vielleicht machen wir ein Musikvideo. Vielleicht ist das ein Ansatz und ich weiß nicht genau, wie es kam. Aus Zufall diesen Song gehört von Tour. Ich habe den damals rauf und runter gehört, weil es war wirklich ein höchst emotionales, brutales Ding, wo es, glaube ich, auch um das Ableben seines Vaters ging, meines Erachtens. Und ich will jetzt da nicht, zu spekulieren, aber auf jeden Fall höchst, höchst emotionaler Song, wo man in jeder Phase des Songs merkt, dass der Künstler es auch lebt. Und dann haben wir gesagt, wir machen daraus jetzt ein Musikvideo für die Seenotrettung. Und das wurde so ein zweiteiliges Musikvideo, wo es am Anfang einfach ganz normal, sage ich mal, Tour singt und dann irgendwann merkt man, er ertrinkt gerade und dann übergeht in eine Rettungssituation von Flüchtlingen im Mittelmeer. Und das haben wir mit, also wirklich alle Beteiligten haben pro bono dran gearbeitet, extremes Herzensprojekt, und auch toll, dass Tour dann auch selbst mitgemacht hat. Und deswegen mir sehr am Herzen und nach wie vor einfach extrem relevant, wird oft übersehen, dass diese Situation immer noch passiert und deswegen, ja. Dann sowas macht man halt einfach gern, dass man auch mit neben vielen anderen Projekten auch merkt, okay, ich mache ja auch was Sinn stiftet.
Mhm. Thema, was du auch noch ansprechen wolltest, vielleicht passt auch dazu, Female Producer und Diversity. Wie siehst du denn gerade so diese Landschaft?
Genau, also das kommt so ein bisschen daher, dass halt sozusagen Markenintegration von Musik einfach auch die Möglichkeit gibt, Haltungsthemen und andere Themen zu besetzen und zu erzählen, zu kommunizieren, die in der Musik auch passieren, aber auch in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und bei Musikbereich ist es ja auch nach wie vor so, ich weiß nicht, 2 oder 3 Jahre alte Zahlen gesehen, wo es darum ging, ich glaube, 3,8% aller Songs, die produziert werden, sind von Frauen produziert. Und da merkt man mal, dieser Bereich immer noch Unterstützung bedarf. Und das kann man halt auch mit Marken gemeinsam sehr, sehr gut angehen, dieses Thema. Es gibt tolle Initiativen da draußen, Female Producer Collective, es gibt auch den Female Producer Award, der, glaube ich, so ein bisschen aus dem Sony Music Bereich kommt. Und das sind Dinge, die wir auch versuchen, auch gemeinsam mit Marken noch mehr zu unterstützen und zu erzählen und dann vielleicht auch da auch ein bisschen mehr zu beleuchten. Und ich erzähle das auch deswegen, weil es manchmal auch so schön ist zu merken, aha, Musik kann auch ein Vehikel sein, um diese Themen halt einfach auch anders zu erzählen und mit Leben zu befüllen. Und ob es dann jetzt irgendwie, nehmen wir mal ein Songwriting Camp, wo es auch mittlerweile tolle Songcamps gibt, die female only sind. Also da gibt es zum Beispiel das She-Camp von Warner, die da so ein bisschen auch Vorreiter sind, aber auch gibt es auch andere Camps. Und da dann auch zu sagen, wir möchten auch von Markenseite das auch unterstützen. Und das ist also super dankbar, weil, also ich weiß noch, das wäre jetzt wieder Beispiel McDonald's oder so, aber auch da sitzen oft oft dann auch auf Marketing-Leitungsseite, oft auch zum Beispiel Frauen, die dann sagen, wunderbar, das ist total mein Thema und hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass man sowas mit Musik erzählen kann und begleiten kann und das macht es für uns dann auch teilweise noch dankbarer, um tolle Musikkampagnen zu entwickeln, die auch mit Themen wie Diversity, Female Empowerment, aber vielleicht auch Nachhaltigkeit, Stichwort Festivals etc. Verbunden sind.
Mhm. Ich würde jetzt langsam zum Ende kommen, aber noch deinen eigenen Podcast erwähnen. Also haben wir jetzt ja noch gar nicht angesprochen. Ne? Jetzt ging es um Audio, also dein Bereich ist ja tatsächlich Audio, ist ja nicht nur Musik, sondern du hast auch 2022, glaube ich, relativ viel oder 21 zu Podcast geschrieben, zur Potenzial, was du da siehst und eben 2020 auch Showdown, den Feierkultur-Podcast gestartet, wo du eigentlich, also das war ja, oder ihr eigentlich die Idee hattet, wir berichten jetzt mal über die Kulturszene hier in Berlin und gucken, wie ist denn das überhaupt? Was sind, also ich habe auch mich nochmal durch den Feed gescrollt und dachte so, stimmt, es gab ja mal sowas wie 2G, 3G, also Sachen, die man irgendwie verdrängt hat. Mhm. Und mittlerweile ist es aber offener geworden, beschäftigt sich natürlich nicht mehr so stark mit Corona, sondern ihr interviewt auch relativ
genau.
viel.
Den Podcast mache ich zusammen mit meiner Podcast-Partnerin Leonie Gerner und wir haben uns damals als es losging mit Corona, wir wollten einfach auch gerne schon einen Podcast starten, wir hatten Bock drauf, wir haben gemerkt, das funzt irgendwie bei uns und dann kam der Lockdown und wir wollten dann zum einen unterstützen und gucken, was können wir jetzt machen, jetzt ist die Kultur sozusagen stillgelegt und wir beide kamen auch, haben auch einfach Wurzeln in der Clubkultur, sie ist auch DJ und ich habe auch eine Zeit lang auch elektronische Musikacts gemanagt und immer da viele Verbindungen hingehabt und dann haben wir gemerkt, okay, das sind jetzt die Leute, die einerseits am meisten Unterstützung benötigen, zum anderen aber auch jetzt gerade Zeit haben, um zu reden und vorher eigentlich nie geredet haben. Also auch total spannend, weil das immer so ein bisschen so mystischer, also gerade Clubkultur irgendwie so eine Mystik hatte und wir dann gemerkt haben, ah cool, jetzt ist gerade die Zeit, wo wir uns dazu austauschen können, wo wir vielleicht auch mal Leute vors Mikro bekommen, die bisher noch nicht so viel gesagt haben und ihnen auch irgendwie eine Bühne geben und das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt und wir haben jetzt, ich glaube, wir haben jetzt 150 Folgen so in diesem Bereich und haben eigentlich versuchen, alle Bereiche der, wir nennen es Feierkultur, aber dann auch der Clubkultur beleuchten, auch der elektronischen Musikszene zu beleuchten, viel in Richtung Festivals, Clubs, DJs, Booking-Agenturen, aber schon alles so ein bisschen aus diesem elektronischen Musikumfeld und machen das im Holzmarkt, im Studio, Riverview Studio laden da immer unsere Gäste ein und ja, könnt ihr ja mal reinhören. Wir haben jetzt gerade aktuell jetzt die letzten Folgen mit zum Beispiel mit Flux FM Moderator Matti Weck, der den Club Sandwich dort betreut, also auch dort wieder elektronische Musik, wo es um elektronische Musik im Radiobereich geht und die Folge davor geht es ums Burning Man Festival auf Englisch, wo es eigentlich darum geht, wie schwierig ist es und auch finanziell aufwendig, um zum Burning Man Festival zu fahren. Und genau, also es gibt ganz viele unterschiedliche Themen und hört gerne mal rein.
Zukunft von Audio, wie siehst du das denn? Also du machst den Podcast ja auch, aber würdest du Marken immer noch so euphorisch raten, macht vielleicht einen Podcast für euch selber? Ich meine, damals war sogar noch Clubhouse-Thema, was ja relativ schnell dann nicht mehr Thema war. Wie schätzt du das momentan ein? Spotify hat ja auch sehr, sehr viel Investments zurückgezogen, macht ja jetzt kaum noch was oder wenn dann halt mit sehr bekannten Personen, aber.
Und wenn, dann kaufen sie halt das selbst ein und dann werden sozusagen Spotify-Formate. Ne?
So. Genau. Aber jetzt nicht mehr so diese Goldgräberstimmung, die gerade natürlich 2020, 21 und so kam, sondern gerade, also es würde ich sagen, weniger Geld im Markt, das ist eine große Konkurrenz, viele Leute machen auch nicht viele Podcasts. Würdest du trotzdem auch zum Beispiel Artists raten, ey, das ist immer noch eine Form für euch, die ihr gut nutzen könnt oder auch Brands oder sagst du, das ist jetzt schon ein bisschen mit mehr Vorsicht zu genießen?
Ja, also super spannendes Feld und danke für diese schöne Frage. Also die Goldgeberstimmung gab es, die hatte natürlich auch viel mit Corona zu tun, ist ja auch verständlich. Es gab, jeder hatte Zeit, aber konnte nicht rausgehen. Was macht man so zu Hause? Es wurde einfach weitaus mehr Podcast denn je konsumiert und natürlich, und dann gab es auch diesen Hype, irgendwie jeder brauchte dann, musste einen Podcast haben. Ich habe letztens mal die Zahl gehört, fand ich sehr, sehr lustig, ich glaube 80% aller Podcasts haben 2 Folgen, weil immer so, ne, komm, wir machen mal einen Podcast zusammen und dann, ja komm, jetzt müssen wir aber auch noch eine zweite machen, aber dann ist irgendwann auch gut. Und genau, also das, ich glaube, wir sind jetzt da in einer Konsolidierungsphase, sozusagen dieses, dass das so ein bisschen so eine, nicht Ernüchterung, aber so eine Nüchternheit auch in der Branche so ein bisschen eingekehrt ist. Es ist ein Medium von vielen, der Hype ist so ein bisschen raus, natürlich durch andere Hypes abgelöst. Das hat auch, also das kenne ich auch von der Markenseite aus, ne? Es wird immer dann aufs nächste große Thema gesprungen. Das ist jetzt halt AI, ja, und war eine Zeit lang vielleicht auch unter anderem Audio und Voice und Podcast. Aber ich finde, es ist ein unglaublich tolles, wichtiges Medium, was immer noch von vielen nicht verstanden wird und wurde, wo es eine große Hörerschaft gibt. Wir hatten vorhin ein bisschen dazu gesprochen, also ganz herausragend sind so Werte wie Verweildauer, wie viel verbringt man auch als Hörer mit den Hosts oder vielleicht auch sogar mit Marken potenziell, wenn eine Marke Absender ist. Und da ist immer noch sehr, sehr viel Unwissen. Da ist sehr viel, ich als Marke jetzt, also aus Markensicht ist so, wird Podcast immer noch, heißt es irgendwie Corporate Podcast. Ich rede über meine Industrie und über unser Wissen und meine tägliche Arbeit. Aber das ist ja nicht, erstens oft nicht relevant, nicht spannend und auch nicht kreativ. Also ich glaube, Marken haben da noch ein riesen Potenzial an unerzählten Formaten, an Dingen, weil ich glaube, gerade für Marken ist Podcast ein toller Bereich, um sich auszuprobieren. Mhm. Wir hatten vorhin drüber gesprochen, wie wichtig es für Marken auch sein kann, zu sagen, sich locker zu machen und zu sich selbst zu finden. Auch da, ne, und auch anzuecken. Und ich glaube, das kann man im Podcast-Bereich, weil es so ein bisschen so ein Nischenmedium ist. Man geht nicht gleich an die Öffentlichkeit, aber man kann sich auch als MarkenmitarbeiterIn, kann man sich da so auch ein bisschen erfinden. Und deswegen glaube ich, da ist ganz viel noch nicht erzählt. Und das Wichtigste bei Podcasts ist, was man immer wieder merkt, ist langer Atem. Ist einfach Langfristigkeit. Das ist einfach ein Medium, da muss man am Ball bleiben. Das muss man durchziehen. Man kann nicht sagen, ich mache jetzt mal eine Staffel von 6 Folgen oder so. Man möchte ja auch als Hörerin, möchte man wissen, es geht weiter. Da kommt wieder was. Und das ist dafür, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Medium. Und das haben halt die wenigsten. So, das ist so. Und deswegen, ich glaube total an das Medium. Gleichzeitig hat man auch da gemerkt, wie sozusagen der Bedarf vielleicht etwas gesunken ist. Aber ich glaube, da geht es auch eher auch darum, am Ball zu bleiben, neue Ideen zu entwickeln und das schon als Kommunikationskanal zu nutzen, weil dafür finde ich es grandios.
Mhm. Was waren so eure Prozesse beim Podcast gerade zu zweit? Also bei mir war es halt die Fokussierung auf Musikbusiness eher später, weil ich dann gemerkt habe, okay, das interessiert die Leute irgendwie. Bei euch war es natürlich dieses, okay, wir müssen jetzt nicht mehr so viel über Corona berichten, aber was hattet ihr da für Überlegungen oder auch mal eine Folge auf Englisch zu machen? Ja. Das ist ja auch was man jetzt erstmal überlegen muss.
Absolut. Es ist, also ich glaube, bei uns ist erstmal das Besondere, dass wir auch zu zweit sind. Also 2 Hosts ist halt schon erstmal ja nicht unkomplex, ne? Mhm. Also so überhaupt die Abstimmungsverhältnisse, Abstimmung zu Gästen, Abstimmung zu oder Gästinnen und die Abstimmung zu Inhalten. Also die, welche Fragen stellen wir wann? Und so, und das eingrooven, und da bin ich total froh und stolz drauf, dass wir das gut zusammen machen, trotz einiger, wir sind beide keine unkomplizierten Menschen und können uns aber immer wieder super gut gemeinsam irgendwie abstimmen und auch einfangen und haben beide unsere Jobs nebenher, also das ist so ein bisschen, ne, so dennoch, also wir haben zum Beispiel auch gemerkt, wir brauchen ein Format, das machen nur wir beide, das ist Feierkultur Update, da sprechen wir einfach über aktuelle Entwicklungen etc., was so passiert, und dann haben wir halt Gästinnen, sozusagen unser normales Interviewformat, und genau, also ich glaube, jetzt über die Zeit haben wir uns super eingegroovt mit wie stimmen wir Fragen ab, was passiert für den Release etc., aber es ist noch unglaublich viel Luft nach oben, also es ist, kennst du ja selbst auch, wenn es um Vermarktung geht, wenn es um MarkenpartnerInnen geht etc., da würden wir uns natürlich ein großes Team wünschen, wir sind aber nur zu zweit, wir haben beide unsere Jobs. Und deswegen machen wir das so, wie wir es können. Und wir sind jetzt total froh drüber, dass halt auch immer mal wieder Anfragen kommen und wie das so läuft. Und wir sehen einfach auch eine steady Entwicklung. Und ich glaube, das ist erstmal das, was uns auch am Ball behält und überhaupt der Bereich, der uns total Spaß macht und wir uns auch einfach gegenseitig und weiterbilden.
Hast du gerade schon ein bisschen angesprochen, warum machst du das überhaupt? Gerade neben der Arbeit ist ja mega stressig, viel Arbeit.
Ja, also ich glaube, es ist zum einen, dass es ist eine Liebe für die Kultur, auch die Clubkultur, die elektronische Musik. Es ist ein am Ball bleiben, also ein großes Verlangen nach Wissen, nach mehr Wissen, nach Weiterbildung. Und es ist auch so ein bisschen sich auch teilweise zwingen dazu, auch andere Sichtweisen zu verstehen etc. Natürlich spielt es auch in meine Arbeit rein. Ich möchte auch die andere Seite erfahren. Wie ist es denn als Creator ist jetzt hochgestochen, aber wie tickt diese andere Seite sozusagen so auch und auch wie funktioniert das, was muss man machen, wie sind auch die technischen Abläufe und so weiter. Dafür ist es total gut und wichtig, das zu wissen. Gleichzeitig bringe ich es aber in meine tägliche Arbeit eigentlich überhaupt nicht ein, sondern trenne das eigentlich auch.
Mhm. Gut, dann abschließende Fragen. Was wünschst du dir für die Musikindustrie?
Wow. Riesige Frage. Also ich finde eigentlich, so wie es aktuell läuft, total spannend und gut, dass sozusagen die steigende Unabhängigkeit der KünstlerInnen eine weitere Entwicklung immer weitergeht und ich glaube dafür neue Tools, neue Plattformen auch zu entwickeln weiterhin, das passiert ja auch. Die Unabhängigkeit vielleicht von großen PartnerInnen weiterhin so zunimmt. Ich glaube für den Werbebereich wünsche ich mir ganz viel noch an weiteren Tools, Plattformen. Da kommt auch gerade viel spannende Plattformen, um das zu vereinfachen, die beiden Seiten zusammenzubringen. Aber ansonsten für die Musikindustrie, ich finde es total spannend, wie es läuft. Ich glaube, die Discovery könnte wieder etwas spannender werden. Wie entdeckt man und findet man KünstlerInnen und wie vielleicht, ich möchte eigentlich auch mehr Stories wieder bekommen über Instagram hinaus, weil mittlerweile hat man das Gefühl, Instagram, TikTok sind die einzigen Plattformen, wie man überhaupt noch was hört. Ja. Also da wieder dann auch die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen und spannende Formate. Aber grundsätzlich bin ich da eigentlich total optimistisch und finde eigentlich schön, in welche Richtung das geht, dass man, wie global man Musik konsumieren kann und welche Tools es dafür gibt. Und genau, bin damit eigentlich sehr zufrieden.
Und was wünschst du dir für dich?
Oh, wow. Beruflich oder?
Alles, was du dir wünschst.
Nein, also ich freue mich sehr auf alles, was kommt, auch mit Scholz & Friends Sounds. Wir haben viel vor und es gibt noch viele tolle Ideen, die da am Köcheln sind und die wir umsetzen wollen und werden. Ich wünsche mir tolle Kampagnen. Wir haben einiges gerade, was wir gerade vorbereiten und entwickeln und umsetzen. Da freue ich mich richtig drauf, was da kommt. Wir haben zum Beispiel unter anderem ein Projekt gerade zum Thema Kiffen. Da kann man sich schon richtig auf was freuen. Da können wir uns vielleicht im Nachhinein noch mal ein bisschen zu unterhalten. Tolle weitere kreative Projekte und Ideen und Konzepte und eigentlich so, dass es so weitergeht.
Ja, Julian, falls du nicht noch was hinzufügen möchtest, bin ich durch.
Super, dann bin ich auch durch. Lieben Dank, Tobias.
Danke dir. Ich habe einiges über den Werbemarkt gelernt, wie Songwriting-Camps entstehen, warum ich keine Werbung auf einen Post schalten kann, in dem ich bekannte Musikstücke verwendet habe und was Agenturen eigentlich machen. In der nächsten Folge spreche ich mit Fabian Thomas. Er hat damals JD's Rap-Blog gemacht, ist Manager von Mo Torres und ein kleines Musikmarketing-Genie. Um die Folge nicht zu verpassen, folgt dem Thematakt-Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auch über eine Bewertung bei Spotify. Mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.